Mein Thema ist heute der Durchbruch. Und heute ist für mich nicht nur wegen der Videopredigt ein besonderer Tag, sondern heute ist auch meine erste Predigt hier als Gemeindemitglied. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön. Und ist auch noch meine letzte Predigt vor den Prüfungen. Das ist auch sehr schön. Ja, weiß man nicht. Wie dem auch sei. Dadurch, dass es eine Prüfungspredigt ist, habe ich mir auch den Text nicht selber ausgesucht, sondern er wurde mir vorgegeben. Das macht aber gar nichts, weil der Text ist ein sehr schöner Text. Er steht im Alten Testament in den Psalmbüchern, Psalm 32. Und diesen Text will ich gerne mit euch zu Beginn lesen. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten, zu der Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich ihr Gerechten und jauchzet all ihr Frommen. Ich finde, es ist ein ziemlich krasser Text. Und er hat ziemlich krasse Bilder in sich selbst drin. Es soll der glücklich sein, der Gott kennt, weil er einen Vorteil gegenüber den Gottlosen hat. Der vor Gott keine Schuld hat, der von Gott freigemacht wurde, der soll glücklich sein. Und darum soll man seine Schuld bekennen. Und dadurch empfängt man Gottes Güte, die Freiheit von Gott und Fröhlichkeit. Und darum, durch diese Fröhlichkeit, durch diesen Frieden, den man dadurch bekommt, dass man Schuld vor Gott bekennt, darum geht es uns, die wir Gott kennen, besser als dem Gottlosen. Und das sind allein schon beim ersten Mal durchlesen richtig krasse Aussagen. Und deswegen habe ich mich richtig gefreut, über diesen Psalm heute predigen zu dürfen. In der Tradition, der kirchlichen Tradition, ist der Psalm 32 einer der 7 Bußpsalmen, weil der Beter in diesem Psalm Buße tut, oder zumindest darüber spricht, dass er Buße tut. Aber was heißt überhaupt Buße tun? Natürlich könnte man jetzt relativ schnell antworten und sagen, ja, Gott um Vergebung bitten. Und es wäre auch nicht falsch. Aber es wäre ein kleines bisschen zu kurz gegriffen, glaube ich. Im Alten Testament und auch in der weiteren Bibel, so also NT eigentlich auch noch, ist Buße nicht nur ein bloßes um Vergebung bitten, kein kurzes, tut mir leid, das wird schon nicht wieder vorkommen, sondern es geht tiefer. Buße ist für mich ein zentraler Begriff unseres Glaubens. Und deswegen will ich mit euch diesen Begriff der Buße jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal sein wird heute, dass ihr mit dem Begriff Buße konfrontiert werdet, sondern egal, wo man auf Christen oder Gemeinde trifft, es wird immer irgendwo ein bisschen von Buße geredet. Buße ist für mich, Schritt 1 steht da schon, sehr schön. Buße ist ein Vorgang, den man in verschiedene Schritte meiner Meinung nach unterteilen kann. Und diese Schritte findet man auch zum Teil in diesem Psalm 32. Schritt Nummer 1 ist die Erkenntnis der eigenen Schuld und das damit verbundene auf sich nehmen der Schuld. Ja, ich bin schuldig. Nicht ein bisschen, nicht manchmal, sondern total. Ich bin schuldig und ich habe gegen dich und dein Gebot, Gott, verstoßen. Und das ist nur der erste Schritt. Und ich finde diesen ersten Schritt schon ziemlich schwer. Auch der Beter im Psalm, sehen wir in Vers 3 und 4, tut sich sehr schwer damit und hat erheblich mit diesem Punkt zu kämpfen. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Er verschweigt diese Schuld und schluckt sie runter, weil er es nicht schafft, zu Gott zu kommen. Er hat gekämpft, mit sich gerungen, aber er hat seine eigene Schuld nicht bekannt. Aber letztendlich wusste er doch, dass er irgendwann zu Gott kommen muss, um von dieser Schuld frei zu werden. Und deswegen kann er dann in Vers 5 sagen, darum bekenne ich dir meine Schuld und meine Sünde und meine Schuld verhehle ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Endlich hatte er erkannt und sich selbst zugestanden, dass er sich von Gott entfernt hat und kehrt zu Gott zurück und verschweigt ihm nichts, sondern akzeptiert seine Rebellion gegen Gott. Von welcher Schuld der Beter spricht, das finden wir in den ersten beiden Versen. Dort spricht er von Übertretung, von Sünde und von Schuld. Und eine andere Bibelübersetzung übersetzt dort nicht Übertretung, sondern Treulosigkeit. Und das trifft meiner Meinung nach das hebräische Wort, das an dieser Stelle steht, noch viel besser. Es geht ja auch um Taten, Dinge, die man tut, aber nicht nur. Sondern es geht um Rebellion gegen Gott. Es geht um Zielverfehlung des ganzen eigenen Lebens. Dafür benutzt der Psalm hier in diesen zwei Versen die drei hebräischen Wörter, die im ganzen Alten Testament den Komplex Sünde umfassen. Also in zwei Versen wird die komplette Sünde, die ein Mensch tun kann, zusammengefasst. Das hat der Mensch getan und darum kehrt er zu Gott zurück, um diese Treulosigkeit, die Rebellion gegen Gott, die Zielverfehlung des eigenen Lebens, aber auch schlimme Dinge, die er getan oder gesagt hat, vor Gott zu bringen. Und die Erkenntnis, dass man das alles in sich trägt oder dass man etwas getan hat, das ist Schritt 2. Und darauf folgt Schritt 1, jetzt kommt Schritt Nummer 2, die Hinwendung zu Gott in Demut und Reue. Wirkliche innere Reue. Keine Ausflüchte, kein Verstecken. Alles wird offen vor Gott dargelegt. Und Gott erlöst den Beter aus seinen Kämpfen und schenkt ihm Freiheit von diesen Kämpfen, die er in Vers 3 und 4 hatte. Und das kann er, weil er, wie in Vers 5 beschrieben, nichts zurückhält, sondern alles offen darlegt. Wenn wir also von Buße sprechen, dann sprechen wir immer auch von innerer Reue, von einem Schuldbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns wirklich unserer Schuld bewusst sind. Von der Erkenntnis, dass unser eingeschlagener Lebensweg falsch ist, dass wir umkehren müssen zu Gott. Und das, ja, Buße ist immer dann nötig, wenn wir merken, dass wir uns von dem Weg, den wir mit Gott gegangen sind und den Gott mit uns gehen will, entfernt haben, wenn wir von ihm abgekehrt sind. Buße ist der Wille, zu Gott zurückzukehren. Buße ist der Wille zur Umkehr und zur Abkehr von dem Weg, den man gegangen ist. Und das ist der Weg, an dem wir uns selbst prüfen können und müssen. Bin ich bereit, zu Gott umzukehren? Und bin ich, wenn ich bereit bin, zu Gott umzukehren, auch bereit, von dem Weg, den ich bisher gegangen bin, abzukehren? Vielleicht einen neuen Weg zu gehen. Der dritte Schritt der Buße ist die bloße Gnade. Wenn man in tiefer Reue zu Gott kommt, vergibt er einem in seiner Barmherzigkeit. Er nimmt die Last der Schuld von uns und macht uns dadurch frei. Er richtet unser Leben wieder neu aus, und zwar auf ihn selbst. Dass unser Leben eine neue Zielrichtung bekommt, nämlich Gott. Wenn wir es wollen und wenn wir es zulassen. Was ist also Buße? Buße ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Und letztlich der Durchbruch zur Gemeinschaft mit Gott. Und darum geht es in diesem Psalm, um den Durchbruch zur Gemeinschaft mit Gott. Ein Durchbruch geschieht ja immer gegen etwas. Also man hat ja keinen Durchbruch durch die Luft, sondern man bricht durch Widerstände hindurch, durch Mauern. Mauern werden durchbrochen. Und diese Mauer der Trennung, die dort zwischen Gott und uns steht, ist die Sünde. Und indem wir die Schuld auf uns nehmen und sie vor Gott bringen, geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Weil Gott die Sünde, wenn wir sie offenlegen, wegnehmen kann, diese Trennung durchbrochen wird und wir zur Gemeinschaft mit Gott zurückkehren können. Das würde ich mit euch gerne diesen Durchbruch nochmal etwas genauer anschauen. Im Psalm beginnt der Beter erstmal damit, alle Leute zu beglückwünschen, denen die Schuld vergeben wurde. Gut geht es dem, dem Gott seine Schuld vergibt. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ein bisschen im Kopf klingelt, wenn man irgendwie sagt, wohl denen, die Übertretung vergeben sind, wohl den Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Das finden wir im Neuen Testament auch wieder, in der Bergpredigt bei Jesus, die sogenannten Seligpreisungen. Selig sind, die verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Nee, nicht ganz, aber so in die Richtung. Selig sind die Sanftmütigen und so weiter. Da geht es nicht um irgendein irdisches Glück, was man erlangen kann, sondern es geht um ein tiefes Wohlergehen, um einen tiefen Frieden, um ein tiefes, wirklich echtes Glück in der Gemeinschaft mit Gott. Bei denen, denen Gott ihre Schuld vergeben hat, in dieser Gemeinschaft mit Gott, da kommt dieses Glücklichsein, dieses Wohlergehen wirklich zum Tragen, das Seligsein. Und wir haben einen Zeugen dafür, für diese Gemeinschaft, und das ist der Heilige Geist. In Vers 4 finden wir diesen Heiligen Geist auch. Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre ist. Das ist eine geistliche Dürre. Man kann es natürlich auch als schlechtes Gewissen beschreiben, aber David, der Beter, schreibt diese Dürre klar Gott zu. Es ist Gottes Hand, die auf mir liegt. Und darin erkenne ich die liebevolle Weisung unseres Vaters durch seinen Heiligen Geist, der uns sagt, komm zu uns, komm zu mir zurück, bleib nicht in der Trennung, bleib nicht in der Fremde, komm zurück und lass mich dein Leben wieder neu ausrichten. Du siehst doch, dass es dir schlecht geht. Komm doch zu mir zurück, damit ich dich wieder frei machen kann, damit ich dir dieses Leben, dieses Wohlergehen wieder zusprechen kann. Höre auf, dich und andere zu zerstören. Der Heilige Geist ruft uns zur Buße, in die Reue, in das Schuldbewusstsein. Durch den Heiligen Geist wird uns erst deutlich, dass wir von Gottes Weg abgewichen sind. Und ohne die schwere Hand Gottes, ohne diesen Geist Gottes, sind wir gar nicht zu tiefer echter Reue fähig, ist meine Meinung. Sondern der Geist in uns lässt uns erst das Gebot Gottes erkennen, verstehen, und dadurch führt er uns zurück zu Gott, dass wir frei werden können bei ihm. Durch die Hand Gottes gelangt der Beter auch im Psalm zu der Erkenntnis, dass er seine Schuld vor Gott bekennen muss. Meine Frage an uns, lassen wir das zu? Oder verdrängen wir diese Hand Gottes auf unserer Schulter, die uns umdrehen will, die uns zurückführen will? Versuchen wir sie abzuschütteln, vielleicht durch Ausflüchte? Darin bin ich ziemlich gut. Dem man einfach sagen kann, naja, ich habe doch eigentlich gar nichts Schlimmes getan. Oder, Gott, du solltest dir mal die anderen angucken. Weißt du, wie der mich gereizt hat? Der hat's nur verdient. Oder vielleicht schleppen wir auch wie der Beter in diesem Psalm schon seit langem eine tiefe Schuld oder eine Scham mit uns rum. Dinge, die uns wirklich beschämen, die uns peinlich sind und die uns richtig aufs Gemüt schlagen, die uns unglücklich machen, die uns gefangen nehmen. Wir schaffen es aber nicht, sie vor Gott zu bringen, weil wir uns eben so schämen. Und ich bitte euch, wenn es euch so geht, schämt euch nicht davor, zu Gott zu kommen. Hört nicht auf die Lügen der Sünde, die unter allen Umständen diese Trennung aufrechterhalten will. Diese Trennung zwischen Gott und uns, die will die Sünde aufrechterhalten, deswegen flüstert sie uns Lügen ein. Und ich habe drei Lügen, die mir in meinem Leben immer wieder begegnen, mal für euch aufgeschrieben. Nummer 1 ist die Lüge, es war gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Oder Nummer 2 auf der anderen Seite, es war so schlimm, dass mir niemals jemand vergeben kann. Oder Nummer 3, nur mir allein geht es so. Ich bin der Einzige, der diese Probleme hat. Ich bin der Einzige, der damit zu kämpfen hat. Und wenn ich das jemand anderem erzähle, der wird mich auslachen. Und ich sage euch, das sind Lügen. Das stimmt nicht. Die Sünde will uns isolieren voneinander und uns von Gott ablenken. Darum verwehrt euch nicht den Zeichen des Heiligen Geistes, der uns in die Buße zurückführen will, der uns zu Gott, in diese Gemeinschaft zurückführen will, der uns dahin führen will, dass diese Trennung, die Mauer durchbrochen werden kann und wir wieder in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Johannes schreibt dazu in seinem Brief, Erster Johannes 1, die Verse 8 bis 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Belügen wir uns nicht selbst. Wir verstoßen gegen Gottes Gebote, ja. Ja, wir verstoßen gegen Gottes Gebote und dort gibt es nichts zu diskutieren. Kleine Beispielgeschichte aus meinem Leben. Wenn ich mit einer schlechten Note von der Schule nach Hause kam, Physik, und ich hatte wieder mal eine 5 beziehungsweise 3 Punkte geschrieben und ich musste meinem Vater damals, weil ich noch nicht 18 war, diese Arbeit übergeben, damit er sie unterschrieb, hat er mich so angeguckt und ich so, ach ja, Papa, oh, es tut mir leid, es war aber auch so eine schwere Arbeit und ach, und ich habe ja auch gelernt, aber die anderen haben auch alle gesagt, die war so schwer und der Notenschnitt war echt auch miserabel, am besten noch den Notendurchschnitt und den Notenspiegel ein bisschen gefaked, damit er auch wirklich gesehen hat, dass es wirklich eine richtig schwere Arbeit war. Und mir wirklich alles gegeben, um zu erklären, wie diese schlechte Note zustande gekommen ist. Und mein Vater hat mich angeguckt und hat gesagt, okay, aber was ändert das jetzt an deiner 5? Nichts. Es ist und bleibt eine 5. Und wir können diskutieren, wie wir wollen. Es ist und bleibt Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und deswegen, oder gerade deswegen, bleibt damit nicht bei euch und damit nicht alleine, sondern bringt es von Gott. Denn dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich spreche hier nicht, wir hatten das eben schon mal, ich musste gerade an das Bild denken, von Joy. mit dem Wasser. Man steht da und planscht mit den Zehen im Wasser und Jesus sagt, nein, komm zu mir. Und dann kann ich dich erfrischen, dann kann ich dich lebendig machen. Ach ja, aber die Zehen sind ja auch schon ganz schön. Nein, komm zu Gott und bringt es vor ihn. Weil das ist kein Gott, der hämisch auf uns runterguckt und uns runtermachen will. Kein Gott, der sagt, ich will, dass du jeden Tag nur über deine Schuld nachdenkst, damit du weißt, wie schlecht du bist. Nicht dieser Gott, den Martin Luther in seinen Kämpfen immer erlebt hat, mit seiner Sehnsucht, ich will einen Gott, den ich lieben kann, der mich liebt. Sondern es ist ein liebender Vater, der sieht, wie wir uns selber kaputt machen und wie wir andere Menschen kaputt machen. Wie wir selbst in ungesunden Lebensweisen und Verhaltensweisen gefangen sind. Und ein Vater, der darunter leidet, dass wir uns nicht von ihm befreien lassen wollen. Wenn wir zu Gott kommen und unsere Schuld bekennen, dann ist die Trennung durchbrochen und wir sind bei Gott, in der Gemeinschaft und unser Leben ist wieder auf ihn ausgerichtet. Und wir können das Glück und dieses tiefe Wohlergehen in der Gemeinschaft mit Gott erleben, wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir es nicht versuchen zu vertuschen. Aber was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn ich das immer und immer wieder probiere, aber es nicht schaffe, weil ich mich immer selbst betrüge? Wenn ich so stark gegen mich selbst und für mich argumentieren kann, oder ich so gefangen bin in einem Netz aus Scham, Reiz, Heimlichkeit, Angst und Versuchung, dass ich es nicht schaffe, mit der Umkehr auch eine Abkehr von meinem bisherigen Leben zu leben, zu gestalten. Buße klingt so gut und Buße klingt so wichtig. Und ich will auch in der Gemeinschaft mit Gott leben und das Glück und das reine Wohl, dieses reine Wohlergehen mit Gott, ich will es haben. Und ich will diesen Frieden mit Gott genießen, aber ich komme da nicht raus. Was ist dann? Deswegen komme ich zu meinem letzten Punkt. Buße ist der Durchbruch zur Gemeinschaft unter Christen. Denn wir haben hier einen riesigen Schatz. Wir alle zusammen haben einen Schatz, Und das ist die Gemeinschaft unter Christen, die uns Gott geschenkt hat. Das ist Gemeinde. Wir haben hier in der Gemeinde und überall da, wo sich Christen treffen, sobald sich zwei Christen treffen, haben wir die Möglichkeit, die Lügen der Sünden zu bekämpfen. Die Lüge, dass einem nicht vergeben werden kann. Die Lüge, dass die eigene Schuld doch gar nicht so schlimm sei, aber vor allem die Lüge, dass er mit seiner Schuld alleine ist und dass es keinem anderen so geht. Wir haben an vielen Stellen, dadurch, dass wir jetzt nicht immer so die Riesenfreunde der Katholiken sind, auch ein paar Schätze verloren, die die katholische Kirche hat. Und einer davon ist die Beichte. Durch einen anderen Christen in die Buße vor Gott geführt zu werden, ist ein Geschenk und das ist ein Schatz. Das ist ähnlich, wie wenn wir von dem Lobpreisteam in die Anbetung geführt werden. Wir müssen vielleicht mal fokussiert werden oder Umstände müssen weggenommen werden. Und dort ist die Beichte ein unfassbares Geschenk. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu in seinem Buch Gemeinsames Leben. Beichte ist der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Sünde will unerkannt bleiben. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das Wesen des Menschen. Und das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. Im Unausgesprochenen und im Schweigen gewinnt die Sünde an Macht und kann so die Gemeinschaft miteinander, uns kann uns so aus der Gemeinschaft miteinander und aus der Gemeinschaft mit Gott rausziehen. Das hatten wir auch schon in Punkt 2, diese Trennung, die auf einmal zwischen Gott und uns auftaucht. Das ist die Mauer der Schuld, die Mauer der Sünde, aber das Fundament ist die Scham. Was ist, wenn es jemand anderes erfährt? Aber genau an diesem Fundament können wir als Gemeinde zusammen ansetzen. Und darum schreibt Jakobus in Jakobus 5, Vers 16, es beichte einer dem anderen und betet füreinander. Denn in der Beichte, in der Hilfe des Christen, in der eigenen Buße, gewinnen wir die Kraft, vor Gott offen zu legen, was uns belastet. Ohne Hintertürchen und ohne Kompromisse. Ein anderer Christ, der nachfragt und der nachhakt. Wie war es denn wirklich? War es wirklich so, wie du es mir beschrieben hast, der auch mal Fragen stellt oder, okay, das sind jetzt 30 Zufälle hintereinander. Vielleicht ist eine andere Grundlage dein Problem. Vielleicht müssen wir an anderen Stellen nochmal zusammen beten und ansetzen. Und das ist hart. Und das kann richtig, richtig wehtun. Und darum versuchen wir, dem auszuweichen. Denn Sünden vor einem anderen Menschen zu bekennen, das ist ein Geständnis, dass man gescheitert ist und dass man nicht perfekt ist. Und bei Gott haben wir irgendwie manchmal gelernt, dass man sagt, ja, wir können ja nicht perfekt sein, weil Gott ist ja perfekt. Aber vor anderen Menschen haben wir häufig noch den Anspruch, perfekt sein zu müssen und fromm sein zu müssen. Und deswegen haben wir Angst, was wohl jetzt der andere darüber denkt. Dass er jetzt vielleicht sich in Ekel abwenden wird. Und genau das sind die Anfechtungen der Sünde, die so Angst davor hat, dass wir voreinander unsere Schuld bekennen und so ihre Macht zerstören. Damit wir alleine bleiben, damit wir in der Heimlichkeit bleiben, im Unausgesprochenen verweilen und so ihre Macht nicht brechen. Aber ihre Macht wird brechen und ihre Macht muss brechen, wenn sie vor einem anderen Christen ausgesprochen wird und mit der Wahrheit von Gottes Wort konfrontiert wird. Nämlich, dass etwas falsch läuft und dass wir nicht perfekt sind. Ja, das ist eine Wahrheit. Aber es gibt auch die Wahrheit, dass wir geheilt werden können und dass wir geheilt werden von Gott. Und das unserer Scham zum Trotz. Wir werden geheilt und das ist auch eine Wahrheit. Und was ist das dann für eine Annahme, die wir erleben dürfen? Wir werden so angenommen, wie wir wirklich sind und nicht so, wie unser Profilbild vielleicht aussieht, sondern wie wir wirklich aussehen. Ohne Täuschungen, ohne Lügen, ohne Hintertürchen, ohne Kompromisse, dann werden wir endlich so angenommen für das, wie wir wirklich sind. Und dann sind wir frei von dem Bild, das wir nach außen tragen wollen. und haben Angst, dass es vielleicht jemand durchschauen könnte, wie es uns wirklich geht. Während alle anderen fröhlich im Lobpreis stehen und man selbst nur dran denkt, was man letzte Woche getan hat. Aber wenn ich auf mich gucke, dann merke ich an so vielen Stellen, dass ich das gar nicht will. Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, ja. Und ich weiß auch, was falsch läuft, aber es fällt mir so unglaublich schwer, Dinge loszulassen, schlechte Verhaltensweisen aufzugeben oder mir selbst einzugestehen, dass ich nicht der Heilige bin, der ich gerne sein würde. Oder den vielleicht auch andere in mir sehen und an mich herantragen. Vor anderen zu beichten, ist der Tod für meinen Stolz. Und mein so wunderbar gestaltetes Selbstbild. Und ich merke, dass ich mich darum immer wieder davor drücke. Aber an einer anderen Stelle legt Bonhoeffer den Finger genau in diese Wunde und schreibt, woran liegt es, dass uns oft das Sündenbekenntnis vor Gott leichter wird als vor dem Bruder? Gott ist heilig und ohne Sünde. Er ist ein gerechter Richter des Bösen und ein Feind allen Ungehorsams. Der Bruder aber ist sündig, wie wir. Er kennt die Nacht der heimlichen Sünde aus eigener Erfahrung. Sollten wir nicht den Weg zum Bruder leichter finden als zum heiligen Gott? Steht es bei uns aber anders, so müssen wir uns fragen, ob wir uns mit dem Sündenbekenntnis vor Gott nicht oftmals selbst getäuscht haben. Und ich habe bei mir bemerkt, dass ich ein Meister der Selbstvergebung bin. Ich schaffe es häufig gar nicht erst in die innere richtige Reue vor Gott, weil ich mir vorher schon zehnmal selbst vergeben habe. Und um den endlich ein Ende zu setzen, habe ich mich entschieden letztes Jahr, ich mache jetzt mit meinem besten Freund eine Zweierschaft. Und er hat ganz glücklich Ja gesagt und seitdem haben wir uns auch schon kein einziges Mal getroffen. Seit einem Jahr, das war vor einem Jahr, nicht ganz, im Oktober ist es vor einem Jahr gewesen. Und wir waren so glücklich darüber und wir hatten so eine Vision und krass und wir werden zusammen beten und boah, wir können uns gegenseitig so helfen und uns freisetzen. Aber wir haben uns kein einziges Mal getroffen. Warum? Ich kann es wirklich nur von meiner Seite sagen, weil wir auch noch nicht so richtig drüber gesprochen haben. Es ist aus Angst, mein Gesicht zu verlieren. Ich habe Angst davor, mein Gesicht zu verlieren. Und trotzdem, aber auf der anderen Seite merke ich wieder, dass ich so oft stecken bleibe. Ich schaffe es nicht alleine, Dinge an mir zu verändern. Auch wenn ich alleine bete, Gott, Gott, hilf mir doch, und du siehst doch, ach, schon seit einem Jahr mache ich das immer wieder, hilf mir doch, aber ich schaffe es nicht, da rauszukommen. Weil ich es nicht schaffe, mir wirklich vor Augen zu führen, was ich anderen Menschen und mir selbst damit antue. Weil ich es nicht schaffe, wirklich zu verstehen, wie sehr ich mir selbst auch mit manchen Verhaltensweisen schade. Und wie weit ich davon entfernt bin, wirklich in Jesus Fußstapfen zu treten. Und ich wiederum mich sehr schwer damit tue, diese Dinge wirklich loszulassen. Und zu sagen, nein, ich will das wirklich nicht mehr tun. Aber es ist doch auch so witzig. Das macht ja auch Spaß. Nein, ich schade mir und anderen Menschen damit. Unser ehemaliger Direktor hat mal gesagt, wer nichts in seinem Leben ändert, hat noch nicht genug gelitten. Ich habe diesen Satz, der hat sich bei mir so eingeprägt, weil er auf mich definitiv zutrifft. Ich mache es mir in meiner Vergebung so oft so leicht, dass sich dadurch mein Leben nicht ändert. Ach komm, Gott vergibt mir ja. So schön hier. Und das ist wesentlich bequemer als wirkliche Reue und da wirklich Buße zu tun. Und es ist leichter, als von seinem eingeschlagenen Lebensweg abzuweichen. Oder gar anderen Menschen von der eigenen Schuld zu erzählen. Und wer dieses Problem kennt, den bitte ich, greift auf den Reichtum der Gemeinschaft mit anderen Christen zurück. Auf das Privileg der Beichte. Lass dich nicht in Ausflüchten gefangen nehmen, sondern lass dich aus diesem Netz von Lüge und Heimlichkeit und Reiz und Scham rausreißen. Indem du sie aus der Heimlichkeit ans Licht bringst. In das Licht der Wahrheit Gottes. Nicht öffentlich jetzt von der Bühne, aber auch nicht für dich alleine. So kann die Macht der Heimlichkeit und der Scham gebrochen werden und wir können endlich Freiheit erleben. Es ist raus. Endlich! Ich muss mich nicht mehr verstecken. Es weiß jemand, wie es mir wirklich geht. Gerade auch, wenn wir anderen Menschen immer mal wieder erlauben, nachzufragen, wie es denn bei uns läuft, wie es uns denn damit geht. Damit unsere Schuld nicht wieder in die Heimlichkeit zurückkehrt und nicht, sobald wir es ausgesprochen haben, wieder zupackt und wir uns wieder dafür schämen, dass wir es vielleicht nicht geschafft haben, auf einmal alle anderen Menschen doch so lieb zu haben, wie wir es eigentlich wollen. Und dass wir sagen, dann fragt jemand nach, hey, wie läuft's hier? Und dann kann man sagen, ich habe es nicht geschafft. Und sagt er, okay, lass uns dafür beten. Aber lasst eure Schuld nicht in die Heimlichkeit und in das Unausgesprochene herabsinken. Denn gerade in dem Licht können wir echte Freiheit leben, weil wir uns nicht mehr verstecken müssen. Im Gespräch mit einer Freundin habe ich gemerkt, dass es noch eine andere Seite gibt. Und zwar, die steht im völligen Gegensatz zu mir, Leute, die sich ihre Schuld nicht selbst vergeben können, die darin gefangen sind. Ich habe das Problem, dass ich mir meine Schuld immer vergebe, bevor ich überhaupt in die Vergebung gehe. Und andere Leute haben eher das Problem, dass sie in dieser Schuld gefangen bleiben, weil sie sich eben nicht selbst vergeben können. Ja, Gott kann mir vergeben, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. Und auch da bitte ich dich, wenn du dich da angesprochen fühlst, dann bring das ans Licht und lass dir die Vergebung nochmal ganz bewusst zusprechen. Lass dich in den Arm nehmen und dir das Bewusstsein vermitteln, dass du von Gott geliebt bist und dir vergeben wurde. Denn wenn du deine Schuld bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir deine Schuld vergibt. Punkt. Und da kommt nichts weiter. Wenn du deine Schuld bekennst, dann ist dir vergeben. Das ist so. Und auch du kannst davon profitieren, einem anderen Christen ganz bewusst davon zu erzählen, wie es dir geht, dass du Probleme hast, Vergebung anzunehmen, dass du Angst davor hast, dir selbst zu vergeben oder es nicht schaffst, dass du darin eben gefangen bist. Es tut gut, einen anderen Menschen zu haben, der von deinen Kämpfen weiß und dir zusprechen kann, es ist dir vergeben. Es ist am Kreuz, ein für allemal. Und du bist reingewaschen durch das Opfer Jesu. Gott liebt dich. Tragt eure Lasten nicht alleine, aber lasst andere ihre Lasten auch nicht alleine tragen. Wenn Christen einander sich etwas zusprechen, dann passiert etwas. Wenn wir uns gegenseitig Sünde vergeben, dann geschieht etwas. Dann wird der Griff der Sünde unter dem Licht und der Wahrheit Gottes zerbrochen. Ich sage es gern und ich sage es immer wieder, es liegt eine Kraft darin, den Namen von Jesus Christus auszusprechen. Und es liegt eine Kraft darin, das Wort Gottes zu verkünden und anderen Leuten die Wahrheit von Gottes Wort weiterzugeben. Eine Kraft liegt in der Gemeinschaft mit anderen Christen, wenn wir selbst gefangen sind. Und darum lasst uns nicht allein bleiben mit unserer Schuld. Darum ist Buße so wichtig und darum ist Buße ein zentraler Teil unseres Glaubens. Denn Buße ist der Durchbruch durch die Mauer der Sünde. Buße ist der Durchbruch zur Gemeinschaft mit Gott und Buße ist der Durchbruch zur wahren Gemeinschaft unter uns als Gemeinde. Zu einem Leben im Licht Gottes, wo unsere Fehler offen liegen. Wo alle unsere Fehler offen sind. Aber das ist nicht schlimm, sondern gerade da heilt Gott uns, kann uns Gott heilen. Gerade dadurch bekommen wir Kraft. Und darum ist es ein Privileg, Buße tun zu dürfen. Und darum ist es ein Privileg, zu Gott zu gehören. Weil wir mit unserer Schuld nicht alleine bleiben müssen, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat, der uns zur Buße führt und uns an Gottes Gebot erinnert. Es ist ein Privileg, weil Gott uns unsere Schuld vergibt und uns in seiner Nähe haben will. Er lässt uns echtes Glück und er lässt uns echtes Wohlergehen spüren, weil wir bei ihm wirklich frei sein können. Es ist ein Privileg, zu Gott zu gehören, weil er uns Brüdern und Schwestern an die Seite gestellt hat, die uns unterstützen und mittragen, vor denen wir weinen dürfen, vor denen wir klagen dürfen, vor denen wir unseren Stolz loslassen können, endlich unseren Stolz loslassen, die mit uns weinen und uns ermutigen und uns Halt und Stärke geben können, wenn wir Gott nicht mehr hören, die für uns beten und uns zur Seite stehen, im Kampf mit unserer Schuld und im Kampf mit uns selbst, die nicht zulassen, dass wir in der Heimlichkeit und Dunkelheit und im Lügen der Geflecht unserer eigenen Sünden gefangen genommen werden, sondern die uns helfen, unsere Schuld und unsere Rebellion vor Gott zu bringen, damit wir die heilsame Vergebung Gottes erfahren können. So können wir mit dem Beter des Psalms in dem Lobpreis Gottes einstimmen. Die Verse 10 und 11. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt all ihr Fromm. Amen. Wir werden jetzt ein Lied zusammen hören und sehen. Also ich habe die Lyrics, das ist den Text, in dem Video. Und ich bitte euch, betet für euch, denkt nach, lasst die Worte, die Gott uns heute zugesprochen hat, nachklingen. Und denkt daran, dass Kraft im Namen von Jesus liegt und ihr frei seid.